Willkommen zu Kapitalmarkt mit Weitblick, dem Finanzpodcast der LLB Österreich. Wir sprechen über Themen, die Anleger bewegen, über das aktuelle Geschehen an den Finanzmärkten und der Weltwirtschaft und wie wir dieses einordnen und bewerten. Und jetzt begrüßen Sie Silvia Richter und Christian Nemeth. Die Inhalte sind allgemeiner Natur, ohne Gewähr, und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung oder Anregungen zu Anlagestrategien in Bezug auf ein oder mehrere Finanzinstrumente oder Emittenten von Finanzinstrumenten dar. Bitte beachten Sie die rechtlichen Hinweise auf llb.at.
Ja, schön, Sie wieder begrüßen zu dürfen, meine Damen und Herren. Ein ganz herzliches Willkommen bei unserem Podcast Kapitalmarkt mit Weitblick, zu dem ich heute wieder unseren Christian Nemeth ganz herzlich begrüßen darf. Beim letzten Mal bist du ja wunderbar von Martin Gautsch vertreten worden.
Ja, da durfte ich mal ein bisschen Urlaub machen.
Ein bisschen Urlaub, sehr schön. Hat es dir gut getan?
Ja, hat mir gut getan. Es ist natürlich viel passiert jetzt in der Zwischenzeit. Also schön, dass wir uns wieder austauschen
wunderbar.
Können.
Wunderbar. Hallo Christian.
Hallo Silvi.
Ja, meine Damen und Herren, die heutige Aufnahme findet jetzt fast exakt 5 Wochen nach dem Angriff Israels und der Amerikaner auf den Iran statt. Und seither hat sich ja eine Menge an den Kapitalfinanz, aber vor allem auch an den Rohstoffmärkten getan. Das wollen wir heute näher betrachten. Sprich, wir wollen uns heute einerseits, Christian, mal auf die Auswirkungen und Facetten, auf die unterschiedlichen Marktsegmente fokussieren. Mhm. Andererseits Ihnen aber auch einen Ausblick für die kommenden Tage und Wochen geben, auch auf die Gefahr hin, dass nach der Aufnahme dann wieder mal alles anders ist. Das wissen wir derzeit nicht. Das sind die Zeiten, in denen wir gerade leben. Das Risiko wollen wir eingehen, genau wie das Risiko, heute im letzten Teil über Emotionen sprechen zu wollen, da diese für den persönlichen Veranlagungserfolg aus unserer Sicht ein immens wichtiger Faktor sind. Ja, Christian, dann legen wir mal los. Beginnen wir bitte mit einem kurzen Rückblick, vor allem auf die Wochen jetzt seit dem 28.02., also als die Angriffe auf den Iran begonnen haben. Bitte beginnen wir mal mit den Aktien, mit den Anleihenmärkten, die sich, ohne dass ich jetzt mal was vorwegnehmen möchte, aus meiner Sicht aber relativ ruhig verhalten haben.
Also ich glaube, vieles ist ja schon bekannt. Wir wollen jetzt, glaube ich, jetzt nicht schon Dinge aufwärmen, die jeder schon gehört und gelesen hat. Was man sagen kann ist, es hat vor allem zu Beginn der kriegerischen Auseinandersetzung relativ ruhig begonnen. Sind die Märkte natürlich unter Druck gekommen, keine Frage, aber es hat jetzt nicht zu Panik geführt. Mhm. Es hat sich ein bisschen akzeleriert, dann weil man nicht genau gewusst hat, was sind jetzt die Ziele, wie geht es jetzt weiter, eskaliert es, sind immer wieder Drohgebärden gegeben, dann das übliche Spiel von Präsident Trump, man fordert viel, dann zieht man wieder zurück, das kennen wir ja auch von anderen Sachen. Aber insgesamt ja, natürlich, die Aktienmärkte sind ins Minus gerutscht, in dem Bereich um die 10-15%. Ja. Und wenn man das, ich glaube, vielleicht ist es mal ganz wichtig, wenn man sich das anschaut, wenn man es ein bisschen einordnet, auch im Verhältnis zu früheren geopolitischen Krisenszenarien, dann sind die insgesamt eher von kurzer Dauer. Ja. Ja, das heißt, also es geht dann eher so in den 2-3-Wochen-Takt dann nach unten, dass man also hier im Schnitt dann halt eher den Boden findet und dann eher so nach gut einem Monat, 1,5 Monaten dann auch wieder nach oben, wenn es dann also erste Lichtblicke gibt und dann wieder eigentlich die ursprünglichen Stände erreicht sind. Das haben wir noch nicht geschafft. Also wir sind vielleicht ein bisschen im Zeitverlauf jetzt ein bisschen länger gestreckt. Am Anfang war das relativ exakt zum Durchschnitt. Trotzdem glaube ich, wenn man sich jetzt anschaut, wir haben heute jetzt den 2. April, wenn wir aufzeichnen, es gibt Signale, vor allem auch jetzt die letzten Handelstage im März, jetzt auch die Eröffnung im April war durchaus ein bisschen positiver, weil man jetzt sieht, es zeichnen sich doch auch vielleicht auch wieder Lösungsmöglichkeiten ab. Das heißt, der Druck von der Seite nimmt jetzt da auch ab. Ja. Mhm. Also insgesamt natürlich ja starke Reaktionen auch auf der Rentenseite, nicht nur im 10-jährigen Bereich, sondern vor allem bei den zinssensitiven 2-jährigen Papieren. Ja. Aber da kommen wir ja noch dann ein bisschen im Detail drauf, was die Notenbank Erwartungen betrifft. Aber insgesamt keine Panik, aber natürlich zehrt das an den Nerven, ja, keine Frage.
Die Nerven kommen wir heute noch zu sprechen.
Da kommen wir noch dazu, aber ich glaube, man muss auch aufpassen, hier nicht die Flinte ins Korn zu werfen. Okay. Ja.
Dann lass uns vielleicht kurz mal auf die Energiewerte schauen. Diese Mineralölprodukte, Benzin, Diesel, Heizöl stehen ja absolut im Fokus der gesamten Berichterstattung. Also keine ZIP-2 geht an dem Thema momentan vorbei. Was tut sich bei Gas, bei Düngemittel und bei anderen Rohstoffen?
Also Also das ist natürlich klar, dadurch, dass die Straße von Hormuz gesperrt ist, ja, ist der Handel, also sagen wir mal so, also auch der Transport natürlich massiv eingeschränkt. Wir kennen das, ja, 20% der Öllieferungen gehen da durch, beim Gas ist sogar noch ein bisschen mehr. Und das merkt man natürlich in den Preisausschlägen. Also im Moment ist das beste Barometer, wo stehen wir im Moment gerade in der kriegerischen Auseinandersetzung, ist mit Sicherheit der Ölpreis. Und hier vor allem der eher kurzlaufende Kontrakt. Mhm. Ja, also es wird ja Öl auch gehandelt mit längeren Lieferfristen, also auf längere Daten hin, also Richtung Herbst und Winter. Und da merken wir deutlich weniger Ausschläge. Also man sieht, dass also vor allem die Märkte im Verhältnis vielleicht auch, wenn man sie anschaut, was ist 2022 passiert, damals wie der Angriff von Russland auf die Ukraine erfolgte, da waren schon nicht nur die, sagen wir mal, die aktuellen Kontrakte, also jetzt für den nächsten Liefertermin, sondern auch auf 3, 6, 9 Monate sind teilweise sehr, sehr stark angestiegen. Mhm. Ja, das heißt, also die ganze Kurve hat sich nach oben verschoben. Was wir aktuell sehen, ist, dass die kurzfristig Lieferkontrakte deutlich ansteigen. Das ist das, was man auch jetzt immer hört. Ölpreis geht über 100, geht auf 120, dann fällt er wieder auf 100 und teilweise auch darunter. Das sind immer die Ölpreiskontrakte mit dem ersten Liefertermin. Die Bewegungen für Lieferungen Richtung September, Dezember etc., die haben deutlich weniger reagiert. Das heißt, der Markt preist ein, dass es also jetzt nicht ein ultralanger Konflikt ist und dementsprechend ist praktisch der erste Liefertermin deutlich mehr betroffen als dann die weiterfolgenden Liefertermine. Mhm. Was auch interessant ist, vielleicht bei Öl, vielleicht haben das nicht alle mitverfolgt, es gibt ja auf der einen Seite Brent, das ist das, was wir immer beobachten, weil es auch in Europa und auch international im Ölhandel der wichtigste Maßstab ist. Und der ist auch am stärksten natürlich konjunktursensitiv oder auch auf geopolitische Schocks sensitiv. Ja. Wenn man sich anschaut auf der anderen Seite WTI, also praktisch die amerikanische Ölsorte, die wesentlich stärker in Amerika gehandelt wird und da ja Amerika, was Öl betrifft, ist ja eher autark ist, ja, hat wesentlich weniger reagiert. Mhm. Ja, also das heißt, Brent hat hier, also wenn man sich anschaut, auch den Verlauf wesentlich stärker reagiert. Man kann das auch messen, wenn man sich anschaut, was ist praktisch die Preisdifferenz zwischen dem aktuellen Kontrakt von Brent im Verhältnis zu West Texas Intermediate, also WTI, dann sieht man, dass ursprünglich Brent tiefer gehandelt hat und durch diese Krise jetzt massiv nach oben geschossen hat und jetzt mit einer Prämie handelt. Ja, also auch das ist ein Barometer für die aktuelle Krisensituation. Ja. Aber auch diese Prämie hat sich jetzt in den letzten Tagen etwas reduziert. Ja. Das heißt also, man sieht ja auch, es gibt erste Anzeichen einer Entspannung. Ich sage jetzt nicht, dass das vorbei ist. Wir sehen ja nach wie vor, die Flugzeuge sind weiterhin im Anmarsch. Es gibt immer wieder Schläge auf beiden Seiten. Aber trotzdem, ich glaube, man sieht es nicht nur in der Rhetorik, man sieht es auch im Moment ein bisschen an den Preisen. Es wird versucht, ein bisschen zurückzurudern. Ja.
Mhm. Wenn wir jetzt, bevor wir dann zu den nächsten Themen kommen, ein bisschen mit Richtung Ausblick, ich würde noch gern das Thema Gold mit dir besprechen.
Ja, bleiben wir vielleicht noch ganz kurz noch bei den Rohstoffen, weil ja, du auch gesagt hast. Also was schon noch ein anderes Thema ist, ist auf der einen Seite Gas. Ja, dadurch, dass es hier mehr Abhängigkeiten gibt, waren die Reaktionen am Gasmarkt teilweise noch deutlich stärker, auch hier auch die längeren Lieferfristen stärker betroffen. Ja, also das heißt also, gerade jetzt für Europa, weil wir ja nach Russland jetzt, sagen wir mal, wieder von anderen Quellen abhängig sind, ist das sicherlich ein wichtiger Faktor. Die Gasspeicher in Europa sind eher niedrig. Ja. Also das ist, glaube ich, eher ein bisschen die kritischere Situation. Dazu auch, dass natürlich auch manche Produktionsanlagen eben durch Gegenschläge vom Iran auch längerfristig ausfallen werden. Es wird nicht die komplette Kapazität dann auch für die LNG-Produktion zur Verfügung stehen. Ja. Also das ist vielleicht ein bisschen auch der Wermutstropfen. Es gibt dann noch Abhängigkeiten bei Düngemitteln, bei Helium. Helium ist auch wichtig für die Chipindustrie etc. Also es betrifft jetzt nicht nur den Ölpreis. Also auch das sollte man vielleicht hier nicht unterschätzen. Auf der anderen Seite, was man schon auch gemerkt hat, weil wenn man sagt, ja, jetzt geht halt alles dann den Bach runter, Wirtschaftskrise, Inflation geht nach oben. Das sind natürlich die klassischen Zusammenhänge. Wir sehen Inflationserwartungen steigen. Wir sehen natürlich, dass die BIP-Prognosen jetzt alle einkassiert werden und alle hier deutlich nach unten revidieren. Gleichzeitig appelliere ich auch, wenn man sich anschaut, auch andere exogene Schocks. die Wirtschaft ist oft resilienter, als es am ersten Blick scheint. Aber natürlich hängt sehr viel davon ab, wie lange dauert diese Eskalation noch und wann fangen wir an, wieder ein Stück weit Richtung Normalität zu gehen. Ja. Also vielleicht das noch, um das Bild abzurunden.
Danke, ja,
bevor
davon
wir
wird vieles
zu Gold
abhängen.
Gehen.
Ja. Ja, okay, danke dir. Ja, wie gesagt, zum Thema Gold, das wäre ich in den letzten Wochen öfters gefragt. Also die klare Erwartungshaltung von Anlegern ist ja an und für sich jene, dass Gold sozusagen als sicherer Hafen gilt.
Ja.
Ja.
Mhm.
Vor allem bei Krisen, wie wir es aktuell jetzt gerade erlebt haben. Tatsächlich hat jetzt der Goldpreis seit Kriegsausbruch, also 28.02., wir haben uns ja gestern das genau angeschaut, 13%
ja,
an
deutlicher
Wert
Rückschlag.
Verloren.
Ja.
Wie erklärst du das?
Also ich glaube, auf der einen Seite, was ich betonen möchte, Gold ist weiterhin sicherlich ein Diversifikator, Gold ist weiterhin ein sicherer Hafen, aber, und das zeigt auch natürlich, jede Krise ist ein bisschen anders, also die Auslöser der Krise kommen immer von einem anderen, von einer Ursprungsquelle und deswegen in dem Fall, warum kommt Gold so jetzt unter die Räder? Ich glaube, das ist eine Melange von vielen Faktoren. Einerseits, es war im Vorfeld sehr, sehr viel spekulative Nachfrage drinnen, muss man auch dazu sagen. Der Goldpreis, wenn du dir den Chart anschaust, ist deutlich nach
November,
oben ausgebrochen.
Ja, ja. Absolut,
also vor allem nochmal Jänner, Februar massiv auch, nach oben gegangen. Teilweise hier auch schon mehr Volatilität, weil man gesehen hat, es ist ein spekulatives Element drinnen. Das Zweite, was durch die Krise natürlich sich massiv verändert hat, ist das Zinsumfeld, also steigende Zins- und Inflationserwartungen und damit auch eine andere Erwartungshaltung an die Notenbanken, kommen wir noch auch im Podcast heute drauf. Das ist sicherlich nicht gut für den Goldpreis. Der Dollar ist gestiegen, auch das ist nicht gut für den Goldpreis. Und das alles zusammen wird noch einmal verstärkt, dass auch viele Investoren dann noch das Asset, wo sie nur Plus drauf haben, verkauft haben, weil sie sagen, naja, bevor ich jetzt woanders die Verluste realisiere, bei Gold habe ich noch in den letzten Monaten noch ein Plus drauf, verkaufe ich das. Und auch manche Notenbanken haben zur Stützung ihrer Währung, zum Beispiel Türkei ist das passiert, hier auch Goldreserven wieder abgebaut, um ihre eigene Lokalwährung, in dem Fall halt die türkische Lira, zu stärken. Ich glaube nicht, dass es eine Trendumkehr ist, dass man sagt, Gold ist jetzt komplett passé, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass das jetzt ein Störfaktor ist und wir werden sehen, sobald sich das wieder beruhigen sollte, dass auch Gold wieder steigt, aber wir haben im Moment eher einen Gleichlauf mit den anderen Anlageklassen. Das muss man überhaupt sagen. Bei einem Angebotsschock, wie wir es jetzt gesehen haben, dass also eher die zur Verfügungstellung von Energie, was wichtig ist für den Wirtschaftskreislauf, ja, unterbrochen ist und jetzt nicht die Nachfrage leidet, sondern es von der Angebotsseite das Problem kommt, dann ist natürlich dann auch, dass viele Assetklassen parallel nach unten gehen. Ja, das sieht man bei den Anleihen. Ja, ich glaube auch bei Anleihen nicht, dass jetzt die Diversifikationseigenschaft grundsätzlich verloren gegangen ist. Ja, aber sie wirkt halt in unterschiedlichen Phasen. Je nachdem kommt es von der Angebots- oder von der Nachfrageseite. Dasselbe ist im Moment bei Gold. Und wie man so schön sagt, also die Flut hebt alle Boote, aber wenn man jetzt auch den Stoppel rausziehen aus der Badewanne und das Wasser sinkt, ja, dann sind auch schneller halt auch manche Boote halt wieder am Boden. Ja. Und das ist im Moment unangenehm, weil immer dann, wenn wir ja Diversifikation brauchen in einer Krisensituation, ist es rar zu finden. Aber ja, das ist im Moment so, dass es einen starken Gleichlauf gibt. Ich glaube auch übrigens, nur wenn wir jetzt keine Preise haben, dass auch die Private Markets, also Private Credit und Private Equity, genauso betroffen sind, ja. Nur wenn ich kein Preisdatum habe, dann sehe ich es nicht.
Das
ja,
ist das,
ja, ist das Gleiche, wenn ich jetzt auf meinen Depotauszug nicht schaue, dann fällt er auch nicht, ja. Aber das gibt nicht das wahre Bild wieder. Also ich glaube auch, dass es hier genauso Verwerfungen gibt, die nur überdeckt werden durch die aktuelle, sagen wir mal, Nicht-Visibilität, ja, weil man es halt einfach nicht aktuell preist. Und deswegen, ja, es ist eine angespannte Situation, weil viel Gleichlauf. Aber noch einmal, wie wir vorher gesagt haben, ist auch keine Panik und deswegen glaube ich, ist wichtig, den kühlen Kopf zu bewahren. Ja? Und das trifft auch auf Gold zu.
Dann bleiben wir doch bei diesem schönen Beispiel von dir, bei den Booten, um jetzt einmal in Richtung Ausblick uns auch einmal hinzuwenden. Ich denke, es ist uns allen klar, dass niemand von uns jetzt vorhersehen kann, was weiter geschieht. Aber was klar scheint, ist, dass die Preisanstiege jetzt auch längerfristig die Inflation antreiben,
ja.
Wachstum schwächer wird. Und jetzt im Hinblick auf die Zinsen, auch Anleihen, kommt der Stopp der Zinssenkungen oder sogar eine erneute Zinswende nach oben? Siehst du das realistisch?
Ja, also einmal muss man sagen, ökonomisch natürlich, das ist inflationstreibend, es ist wirtschaftswachstumsdämpfend. Ja? Jetzt haben wir natürlich jetzt global jetzt nicht einen extremen Boom, wobei man sagen muss, also es hat schon Richtung Dezember, Jänner, auch sagen wir mal in den Februar hinein eher zarte Pflänzchen der Hoffnung gegeben. Die werden jetzt leider eher, die kommen jetzt unter die Räder, ja, gerade in Europa. Also wir waren eher optimistisch, dass praktisch hier die Talsohle durchschritten wird. Das ist halt jetzt leider zunichte gemacht. Wenn die, was du angesprochen hast, die Zinserwartungen, da muss man aufpassen. Also ja, es hat einen massiven Shift gegeben. Wenn man sich anschaut, wir sind davon ausgegangen, die amerikanische Notenbank wird senken, eher zweimal, vielleicht dreimal, komplett ausgepreist. Ja, also im Moment ist die Erwartung am Markt, die Fed macht nichts.
Ausgepreist heißt, kommt nicht.
Im heurigen Jahr kommt nichts. Ja. Bei der EZB werden im Moment eher so um die 3 Zinserhöhungen teilweise eingepreist. Bank of England, wo wir vorher noch Senkungen erwartet haben, auch 2 und mehr teilweise Zinserhöhungen eingepreist. Selbst bei der SNB, also bei der Schweizer Nationalbank, rechnet man im Moment mit 2 Zinserhöhungen. Ja. Ich glaube, dass das unisono zu pessimistisch ist, ja, für alle Notenbanken. Mhm. Und das spiegelt im Moment sehr, sehr stark diese Unsicherheit, die Volatilität am Markt wieder, ja. Es gibt wenig Visibilität nach vorne, weil wir politisch stark beeinflusst sind und niemand die Auswirkungen ganz genau kalkulieren kann. Und deswegen springen auch hier diese Werte nach oben. Du wirst sehen, wenn sich die Lage beruhigen sollte, was eher unsere Erwartung ist. Unser Basisszenario geht nicht auf eine andauernde weitere Eskalation dieses Konflikts aus. Aber ich bin auch kein Kriegsexperte. Ja. Aber wenn man sich anschaut, es macht ökonomisch wenig Sinn. Donald Trump muss im Herbst in die Midterm Elections. Er hat jetzt schon einen Benzinpreis für über $4 pro Gallone in Amerika. Das ist definitiv etwas, was die Konsumenten spüren werden. Man hat im Vorfeld gesagt, na ja, wenn es Richtung 3,50 geht, dann fängt es an weh zu tun. Jetzt sind wir über $4, ja. Und das ist sicherlich ein Thema. Deswegen wird er bestrebt sein, hier auch wieder gegenzusteuern. Das tut er ja auch. Die Sanktionen werden gelockert. Es darf entsprechend hier auch russisches Öl stärker in den Umlauf kommen, iranisches Öl in den Umlauf kommen. Also es sind viele, viele Themen. Es wurden in vielen Ländern strategisch Ölreserven geöffnet. Also man versucht hier gegenzusteuern. Trotzdem, ja, also es hat eine Wende auch am Zinsmarkt gegeben. Und das Zweite, wo man auch aufpassen muss, ist, vielen Notenbanken und den Vertretern vor allem der Notenbanken wurde vorgeworfen, 2022 zu spät reagiert zu haben. Also man hat es ja am Anfang ein bisschen unterschätzt, wie stark die Inflation dann nach oben geht. Und es könnte natürlich sein, dass dann manche eher versucht sind zu sagen, na, das lassen wir uns jetzt 3 Jahre später nicht nochmal sagen, sondern wir reagieren früher. Ich glaube nur, die Situation ist eben anders. Damals hatten wir sehr, sehr starke Nachfrage. Das war auch teilweise noch dieser Nachfrageüberhang aus der Corona-Zeit. Ja. Und deswegen ist es hier wirklich auch von der Nachfrageseite nochmal verstärkt worden. Wir haben im Moment keine explodierende Nachfrage, und wenn die Notenbanken die Zinsen anheben würden in dem Ausmaß, das wir sehen, dann würgen sie auch entsprechend hier das bisschen Wirtschaftswachstum, das wir haben, noch mehr ab. Deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig, ob dieser emotionale Druck wirklich so stark ist. Aber das, was im Moment eingepreist wird, glaube ich, ist sehr ambitioniert, ist sehr restriktiv eigentlich. Ich glaube nicht, dass das in dem Ausmaß kommt. Man wird sehen, wenn es zu einer Entspannung kommen, werden auch die Zinserwartungen nach unten gehen.
Im Wesentlichen als Investor sozusagen seiner Strategie treu zu bleiben. Und ich glaube, da kommen wir jetzt dann schon zum abschließenden Thema.
Gerne, aber vielleicht noch ein Punkt davor. Also ja, wir haben in unserer Allokation wenig verändert. Wir haben kleine Veränderungen im Portfolio, wo wir gesagt haben, wir gehen aus einem Passiv in ein Aktives. Wir gehen vom Eurostoxx 50 ein bisschen breiter, damit wir auch mehr Small Caps im Portfolio haben. Aber wir würden jetzt nicht aktiv die Aktienquote absenken. Genau. Ja. Wir sind auch nicht mutig genug zu sagen, jetzt gehen wir rein. Ja. Aber ich glaube, man muss der Strategie wirklich treu bleiben und hier ein bisschen auch diese Emotionalität, und das ist ja, glaube ich, das, was du noch anschneiden möchtest heute, da muss man ein bisschen aufpassen. Ja,
ja. Ja. Ganz wichtig, seiner Strategie treu zu bleiben. Und
absolut.
Ich denke, bei all den Fakten, die wir immer diskutieren in dem Podcast, die ich sehr schätze, fände ich es eben auch wichtig, in der aktuellen Marktsituation nochmal über diese Emotionen zu sprechen.
Ja.
Weil das ist aktuell schon, ich meine jetzt einmal, so eine Art Treibstoff auch für die Märkte geworden, den man sich aus meiner Sicht an den Finanzmärkten selbst aus meiner Sicht viel zu selten widmet. Ja.
Absolut,
das sind einfach jetzt einmal die Emotionen. Und wir haben Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt, die natürlich alle selbst investiert sind, die unsicher sind. Und deswegen der abschließende Teil heute, den wir uns hier widmen möchten, einfach das Learning, ich mit der Kundenbrille auch. Wir sprechen gerade mit den Kunden extrem viel in diesen aktuellen Zeiten darüber, wie wichtig es ist, jetzt einmal nicht in Panik zu fallen. Ja.
Mhm.
Nicht zu glauben, klüger als der Markt zu sein. Also zu glauben, den richtigen Einstiegs- oder wieder Ausstiegszeitpunkt besser zu kennen und, so wie wir es gerade vorher auch betont haben, einfach investiert und seiner breit diversifizierten Strategie treu zu bleiben. Ja. Und auch heute im Podcast ganz wichtig zu erwähnen, Emotionen sind etwas ganz Normales, jedoch von der Veranlagung ganz klar zu trennen. Ja, es ist einfach ganz klar, Bärenmärkte, Crashes sind einfach nur mal ein fixer Bestandteil von Veranlagungen. Und was uns in den persönlichen Gesprächen dabei sehr unterstützt, sind einfach Charts aus vergangenen Krisen, die eindeutig belegen, dass, wenn ich diese Phasen auch durchhalte, am Ende als Gewinner dastehe. Und das möchte ich jetzt ganz kurz mit Ihnen teilen. Christian, du kennst die Folie,
ich glaube, du hast sie damals erstellt.
Es geht konkret um den Handelszeitraum des S&P 500. Von den Jahren 2000 bis Ende 2025, also 25 Jahre. Und da waren durchaus heftige Rückschläge dabei. Ich erinnere mich an 9/11, Lehman Brothers, auch wenn
das einiges gegeben hat.
Allein die letzten 5 Jahre, Covid, Ukraine. Und das Beispiel, das wir jetzt gleich sehen werden, das zeigt, dass der Index in diesem Zeitraum, sprich in diesen 25 Jahren, eine kumulierte Performance von knapp 650%, konkret dann 648% gemacht hat. Ja. Und ganz wichtig, was ich jetzt Ihnen sagen möchte, meine Damen und Herren, wären Sie an nur 5 der besten Handelstage nicht investiert gewesen, verringert sich diese Performance bereits knapp auf die Hälfte. Dann hätten Sie nur noch 362% gemacht. Hätten Sie 10 der besten Handelstage verpasst, läge die Performance dann bei 230%. Und hätten Sie 15 der besten Tage verpasst, bei rund 150%. Jetzt kann man sagen, Christian, 150% sind immer noch relativ viel.
Ja, aber über den Zeitraum gerechnet ist das fliegt dann nicht. Nein,
ganz
das ist
genau.
Das Problem.
Ganz
ja.
Genau, ja. Und ich denke, das ist ein wunderschönes Beispiel. Also wir zeigen das den Kunden sehr gerne auch immer bei den persönlichen Besprechungen, wie wichtig es einfach ist, auch in diesen Phasen diese Emotionen etwas auszublenden und auch investiert.
Ja, das ist genau der Punkt. Ne? Also diese Grafik sagt ja, wenn du in jedem Jahr die besten Tage verpasst, ja, dann nutzt dir nichts, wenn du die anderen 364, 363, was auch immer, investiert bist. Ja? Du musst das ganze Jahr in jedem Jahr investiert sein. Das ist das Wichtige.
Ja.
Haben wir auch jetzt gesehen. Also der 1. April, kein April-Scherz, ja, Japan plus 5%.
Ganz genau.
Europa auch sehr stark, aber noch einmal, vor allem die asiatischen Staaten waren natürlich jetzt durch diese Konfliktsituation, weil sie noch stärker abhängig sind von Ölimporten, betroffen. Südkorea plus 8,5% an einem Tag.
Mhm.
Ja. Das ist vielleicht jetzt nicht die Trendwende, ja, aber es zeigt, es gibt immer wieder, sobald der Markt hier neue Informationen hat. Und ich glaube, das ist das auch, was in den Gesprächen immer wichtig ist. Ja. Wenn man versucht, einfach Fakten zusammen zu tragen, hinter die Kulissen zu schauen und Erklärungsmuster zu liefern, das ist ja auch das, was wir hier im Podcast machen, dann kann ich auch mit der Emotionalität besser umgehen.
Mhm.
Und was schon ein besonderes Phänomen aktuell ist, natürlich vor allem, man weiß ja gar nicht, mit welchem Tweet man als nächstes wieder konfrontiert wird vom amerikanischen Präsidenten. Es gibt ein enormes Feuerwerk an Informationen, an Nachrichten, die auf einen einprasseln. Und da sich davor ein bisschen auch zu schützen und zu sagen, nicht auf jede Mikronachricht zu reagieren. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen auch in Vorbereitung auf den Podcast, ich habe mal angeschaut, kurz einmal reingeschaut, kann man sich auf YouTube anschauen, die Wahlkonfrontation Kreisky gegen Taus 1975.
Mhm.
Das ist jetzt 50 Jahre her. Wenn du dir das anschaust, wie die reden, in welcher Geschwindigkeit, wie langsam das geht, ja, da unterbricht der eine praktisch nie den anderen oder nur sehr selten und dann sitzen da zwei hornorige alte Männer, ja. Und wenn du das überlegst, wie heute Donald Trump auftritt, wie Politiker generell auftreten, was du sonst noch alles an Informationen hast, die auf dich einprasseln, dann ist auch klar, dass dieser emotionale Faktor noch einmal viel, viel stärker geworden ist, ja. Und dagegen muss man auch ein bisschen sich schützen und ein bisschen auch Abstand halten, weil sonst, glaube ich, wird es umso schwieriger.
Ich sage immer am besten den Silberanzug anziehen und da einfach durchtauchen. Das hat einfach auch aus der Vergangenheit gesehen. Und danke auch für das Beispiel jetzt ganz aktuell, jetzt auf die Märkte nochmal zurückzukommen. Absolut, ja. An einem Tag plus, also man geht sozusagen aus der Mittagspause raus, kommt zurück und es ändert sich sozusagen.
Teilweise auch während des Tages. Ja. Wir hatten Faktoren von -2 bis +2 innerhalb von ein paar Stunden, weil der Ölpreis um $5 gefallen ist.
Also Fazit ist und bleibt aus unserer Sicht stabil und hohe Renditen werden eigentlich nur von denjenigen erzielt und ich lasse das eigentlich jetzt weg, mein Lieblingswort, die investiert bleiben.
Absolut, ja.
Und ich möchte vielleicht abschließend noch etwas mitgeben und bitte, meine Damen und Herren, vergessen Sie nicht, dass es ganz normal ist, dass Verluste auch psychologisch gesehen jetzt doppelt so stark gewichtet werden. Das heißt, ich spüre die doppelt so stark, die Verluste, wie wenn ich die gleich hohen Gewinne mache. Das sagte die berühmte Theorie aus dem Jahr 1979 von Kahneman. 1979, das war ja auch nicht.
Da haben Sie den Nobelpreis erst gewonnen.
Ja. Vorgestern, ganz genau. Das heißt, es ist ganz normal, sich hier etwas zu fürchten, aber bitte seien Sie gewiss, wir sind da weiterhin an Ihrer Seite. In diesem Sinne, wir kommen nun zu einem Ende. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich denke, Christian, wir alle hoffen auf friedlichere Zeiten und was auch immer noch auf uns zukommen mag, meine Damen und Herren, wir sind an Ihrer Seite. Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie, auch Ihren Freunden jetzt einmal ein schönes Osterfest, schöne Osterfeiertage.
Ja, genau.
Das kommt auch noch. Genau. Und wir hören einander dann wieder im Wonnemonat Mai. Danke für Ihr Vertrauen in uns. Alles Liebe, Ihre Silvia Richter.
Kapitalmarkt mit Weitblick. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren Podcast auf iTunes oder Spotify. Oder besuchen Sie uns auf unserer Webseite llb.at. Wir freuen uns, wenn Sie auch nächstes Mal wieder dabei sind. Vielen Dank fürs Zuhören.